Eine Freundin von mir in Laden, mit der habe ich vor 30 Jahren Hauskreis gemacht, so im Studentenhauskreis. Und dann sagt sie, eines, was sie von mir gelernt hat, war, weil ich, wenn die im Hauskreis waren und wir irgendeinen frommen Bibeltext gelesen haben und dann gab es ja die Fragen und dann gab es die frommen Antworten und dann habe ich immer gefragt, glaubt ihr das wirklich? Oder ist es jetzt nur eine Antwort? Und was heißt es tatsächlich praktisch für euch? Und da hat sie gesagt, das erinnert sie immer noch, nach 30 Jahren, weil sie immer wusste, wenn ich im Ulrich im Hauskreis bin, dann muss ich aufpassen, was ich sage. Weil ich genau hinterfragt wird, glaubst du das wirklich? Und für mich ist Bibel so wichtig, weil ich mich frage, glaube ich das wirklich? Lebe ich das wirklich? Ist das Teil meines Alltags? Und deswegen, ihr merkt, ich bringe manchmal auch Sachen zusammen, weil ich sie hinterfrage. Und das Zweite, was ich euch heute sagen muss, ich habe die Predigt nicht für euch geschrieben. Ich schreibe für mich Predigten, weil ich merke, ich möchte mich intensiv mit dem Text auseinandersetzen und ich habe schon in der Schule gemerkt, am besten begreife ich Sachen, wenn ich sie versuche, anderen zu erklären. Ja, ich habe immer, bin dann im Dorf spazieren gegangen und habe gedacht, wie erkläre ich das, würde ich es meinen Mitschülern erklären, wenn sie mich fragen würden. Und so habe ich auch diese Predigt mal geschrieben und natürlich gucke ich sie abends immer an und gucke, was passt nicht. Wo muss ich sie minimal abändern, aber sie ist eigentlich nicht für euch. Wenn sie trotzdem für euch passt, ja, dann merkt ihr, sie passt für viele, weil das, was heute passiert, ist nicht nur bei euch so. Denn wenn man Johannesevangelium, ich habe ja die Beziehungen schon angefangen mit euch, Johannesevangelium unter dem Aspekt Beziehungen lesen, dann kommen wir an Johannes 17 nicht vorbei. In meinen letzten beiden Predigten, die ich auch hier hatte, hatte ich ja zwei Beziehungsebenen angeguckt. Ja? Johannes Kapitel 1, die Beziehung zwischen Gott und mir. Kapitel 3 und 4, die Beziehungen zwischen, wie geht Jesus mit verschiedenen Menschen um, einem Theologen, mit einer Frau, der Frau im Jakobsbrunnen, mit diesen schrägen Vögeln. Ja? Und deutlich wird mir, dass jeder Kontakt, den wir haben, schwierig werden kann. Ja? Das kann dann schwierig werden, wenn wir eines nicht begriffen haben. Wenn wir nicht begriffen haben, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir das nicht begriffen haben, dann haben wir mit Menschen echte Schwierigkeiten. Nur wenn wir wirklich begriffen haben, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir dieses Vorrecht für uns haben, ja, nur dann können wir verschiedene Schritte gehen, die ich als normaler Mensch nicht gehen würde, weil meine Glocke immer noch nachhängt. Ja, nur wenn ich weiß, ich bin geliebtes Kind Gottes, dann kann ich manchmal tief durchatmen, mich umdrehen und irgendwo drauf zugehen, was ich sonst nie machen würde. Wer jetzt noch ein Bild, Schwierigkeiten mit dem Bild als Gott als Vater hat, der kann ja meine Predigt wahrscheinlich nochmal irgendwo hier nachhören. Aber wenn wir davon ausgehen und es tief im Herzen verstanden haben, dass Gott unser Vater ist, mein Vater, und dass ich das auch wirklich glaube, wirklich tief im Herzen. Und er ist immer bei uns. Und dann kann ich diese Herausforderung, die ich habe, angehen. Und der Kontakt zu Menschen, der ist immer, immer, immer herausfordernd. Ob wir es mit Nichtchristen zu tun haben. Und ganz erst recht wird es dann schwierig, wenn wir es mit Christen zu tun haben. Dann wird es erst oft richtig schwierig. Ja? Weil Geschwister, auch in der eigenen Familie, das ist nicht immer ganz einfach. Ja, da kann man auch nicht immer abhauen. Man kann auch nicht einfach sagen, naja, interessiert mich nicht. Ich treffe mich mit denen nicht mehr. Geht einfach nicht. Die habe ich mir nicht alle selber ausgesucht. Ja? Und Jesus betet in Johannes 17 für seine Jünger. Er weiß, dass für seine Jünger die kommende Zeit nicht einfach sein wird. Dass sie totale Schwierigkeiten kriegen werden. Daher betet er in Johannes 17 für seine Jünger. Und was betet er? Ihr könnt das komplette Kapitel natürlich nachher nochmal selber nachlesen, aber ich nehme nur einen Teil raus. Er betet vor allem in Verse 20 bis 23, er betet, dass seine Jünger eins sind. Ja? Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Er betet, dass seine Jünger eins sein sollen. Und jetzt hört mal genau zu. Und zwar so, wie er, Jesus, mit Gott, dem Vater, eins ist. Bursch! Diese Einheit sollen wir untereinander haben. Und dann kommt es noch weiter. An unserer Einheit wird die Welt erkennen, ja, dass Jesus von Gott gesandt ist. Wenn ich das lese, dann kriege ich fast einen Zwirbel im Kopf. Das ist eine Verpflichtung, das ist eine Herausforderung. Und ich frage mich manchmal bei mir selber, kann es sein, dass die Welt, dass mein Umfeld nicht erkennt, dass Jesus Gott ist, weil ich dieses Gebet zu wenig bete? Für mich selber. Ja? Weil ich diesen Vers der Einheit selber nicht beherzige. Weil mir manche Fromme doch zu sehr auf den Leim gehen. Ja? Und ich mit denen keine Einheit haben will. Kann es sein, dass wir das Gebet Jesu mehr zu unserem eigenen machen müssen, damit wir Wirkung nach außen haben? Ich meine die Einheit, die wir nötig haben, da meine ich jetzt nicht die große Ökumene und Gedöns, ja? Also und auf Kirchenebene oder was weiß ich was. Nein, es reicht vollkommen, wenn wir hier, die wir hier zusammensitzen, die Einheit haben. Ja? Bei mir geht es um Einssein in der Gemeinde, um ein Einssein, ja, hier. Und die Beziehung zu Leuten in der Gemeinde ist für mich immer oft eine der schwierigsten. Werdet ihr nachher auch noch sehen, warum auch ein bisschen. Da gibt es zum Beispiel auch in der Gemeinde eine Person, die hat für alles und jedes den passenden Bibelvers. Ja? Aber im praktischen Alltag ist es ganz schwierig. Irgendwas fehlt. Es gibt Menschen, die vieles besser wissen, aber nichts besser machen. Ja? Gründe für ihr Nichtstun gibt es dann immer wieder vieles. Es gibt Jungdynamiker, die kommen von einem Kongress zurück und wollen alles verändern. Und du denkst, oh, nicht schon wieder. Ja, und das ist 1000 Gründe. Es gibt 1000 Leute und ihr denkt, ja, die Gemeinde ist ein bunter Haufen. Ganz schräg, ganz bunt, ganz verschieden. Und dann kommt Jesus und meint, ich soll mit denen allen eins sein. Und sogar so eins sein, wie Jesus mit dem Vater ist. Wie soll denn das bitte gehen? Ganz schwierig. Oder anders gefragt, manchmal ist es einfacher, von der anderen Seite herzukommen. Was hindert es, Einheit in der Gemeinde zu leben? Wie müssen die Beziehungen in der Gemeinde untereinander sein, sodass keine Einheit stattfindet? Da gibt es einen Text, den ich habe aus dem Hebräer 10. Hebräer 10 steht, und weil wir füreinander verantwortlich sind, sollen uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ja, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Ich liebe das Wort ermutigen, sich einander zu ermutigen. Das fand ich einfach schön, auch gerade vorhin. Wenn ich wegbleibe, dann kann keine Einheit passieren. Wenn ich keinen Kontakt mit den Leuten habe, dann kann ich keine Einheit machen. Relativ einfach, relativ schlicht. Ja? Also ich kann wegbleiben, aber dann brauche ich mich nicht wundern, dass keine Einheit da ist. Ich kann sogar regelmäßig kommen und bin trotzdem in Gedanken weg. Ja? Gedanken zu sagen, ach, das ist alles Quatsch, was die da vorne erzählen, alles passiert mit mir, nichts. Ich kann emotional weg sein. Ja? Eins sein bedeutet, einander anzuspornen, Gutes zu tun. Ja, Hebräer 10. Eins sein bedeutet, einander Liebe zu erweisen. Und das ist keine Forderung, die ich an andere stellen kann nach dem Motto, du musst mir Liebe erweisen. Das ist eine Forderung und das ist in der Regel in der Bibel immer so. Die Bibel spricht zu mir. Und die sagt, Ulrich, du solltest den anderen Liebe erweisen. Die Bibel kann ich nicht dazu verwenden, um anderen zu sagen, was sie mit mir machen sollen. Ja, hätte ich zwar manchmal gern, ist aber so nicht. Ja, das ist eine Herausforderung an mich. Eins sein kann dort passieren, wo ich Verantwortung für andere, wirkliche Verantwortung übernehme. Und wenn ich Gottes Kind bin, dann weiß ich auch, dass ich den anderen Gutes tun kann. Wenn ich Gottes Kind bin und in dieser Abhängigkeit von Gott bin und wirklich weiß, wer ich in Gott bin, dann kann ich auch andere anspornen. Dann kann ich denen auch sagen, du, dein Musikstil, dein Moderationsstil, dein Predigtstil, das ist nicht meins. Aber ich merke, dass dein Herz an Jesus hängt. Ich merke, dass du das ernst meinst. Deswegen ermutige ich dich, mach das Ding weiter. Geh mit Jesus weiter in diesem Stil, in dieser Art, wie du das machst. Geh weiter, ich ermutige dich, ich sporne dich an, das zu tun, auch wenn es nicht meines ist. Und wenn du im Kontakt zu Jesus merkst, das ist doch das Falsche, okay, dann ist auch gut, aber vielleicht muss ja ich auch was lernen. Aber ich möchte dich erstmal ermutigen, geh du deinen Weg mit Jesus und mach das, was Jesus mit dir möchte. Ja? Was wir in Gemeinden oft machen, wir reden nicht miteinander, sondern ein Übereinander. Ja? Und wenn wir anfangen, übereinander zu reden, dann kann keine Einheit entstehen. Wenn wir, manchmal passiert es schon, dass wir miteinander reden, aber dann doch eher so, dass ich dem anderen meine Meinung sagen möchte. Du solltest es eher so machen oder das ist irgendwie andersrum. Ja? Aber auch da gilt auch ein anderes Wort aus Jakobus. Denkt dran, liebe Geschwister, jeder ist schnell zu hören und jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, erst recht, bevor er zornig wird. Ja, und ganz ehrlich, der heilige Zorn sollte es nicht so oft geben, wie es bei uns denn manchmal gibt. Wenn wir das in unseren Gemeinden, wenn wir das in unseren Zusammenkünften mehr beherzigen, jeder sei schnell bereit zuzuhören. Was meint der andere? Worum geht's ihm? Was ist sein Herz? Wo ist sein Herz? Hören, wie der andere denkt. Fühlen, was er spürt, seine Beziehung zu Jesus spüren. Und auch seine Ängste und Wünsche hören. Dann kann ich die Person auch ermutigen. Auch gerade dann, wenn ich nicht ihrer Meinung bin. Wisst ihr, ich war mal eine Periode bei uns in der Gemeindeleitung. Ja? Und jeder, der das mal gemacht hat, weiß, was das an emotionalen und an zeitlichem Aufwand bedeutet. Dann stand bei uns die Wiederwahl an und ich erhielt nicht die notwendige Mehrheit. Bei uns ist es so, da muss man hinter jedem Namen Ja oder Nein ankreuzen. Wenn man da nichts ankreuzt, also sich enthalten will, dann ist der Wahlzettel ungültig. Ich habe 4 Jahre und wenn ich was mache, dann versuche ich das richtig zu machen. Ich habe 4 Jahre intensiv in die Gemeinde rein investiert, viel Zeit, viel Emotionen, alles Mögliche verbracht und 20 und mehr Leute, ich weiß nicht genau wie viel waren, also weil ich das ja Wahlergebnis ja nicht mitgekriegt habe, aber mindestens 20 oder noch mehr Leute waren mit dem, was ich gemacht habe, nicht einverstanden. Ist ja okay. Leute, ich habe genug Ecken und Kanten, man muss mich nicht immer lieben. Ja, das weiß ich auch. Ja, ich streite mich mit genügend Leuten und habe unterschiedliche Meinungen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ja, also man muss mich auch da haben wollen. Aber weder vor der Wahl noch nach der Wahl hat mich irgendjemand angesprochen und hat gesagt, Ulrich, ich bin mit dem und dem, was du da machst, nicht ganz einverstanden. Ich finde das nicht so gut. Stimmt nicht, eine Person hat mich nach der Wahl angesprochen, aber es war nur eine. Niemand vorher. Was hat es mit Einheit zu tun? Wenn wir Einheit wollen, wenn wir von Einheit reden, dann ist es unabdingbar, dass wir miteinander reden. Auch vorher und nicht erst abwarten. Und wenn wir uns alleine nicht trauen, weil es vielleicht sogar der Pastor ist oder irgendjemand, der weit oben ist und ich habe ein bisschen Ängste, ich kann das nicht so gut, dann macht es mit jemandem gemeinsam, ladet jemand zu sein, aber redet vorher mit denen und nicht erst hinterher oder gar nicht. Vielleicht esst er auch gemeinsam was, das ist total klasse, gemeinsam zu essen und dann reden. Redet miteinander, auch wenn ihr völlig anderer Meinung seid. Hebräer und Jakobus, redet und ermutigt euch einander, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr emotional bin. Ja? Und die Abwahl, diese bewusste Abwahl, war bei mir ein extrem harter Schlag. Ich stand kurz davor, die Gemeinde zu verlassen. Ja, habe ich nicht gemacht. Aber dennoch konnte ich lange Zeit nicht mehr unbeschwert in die Gemeinde gehen. Ganz ehrlich, das war für mich, am Anfang stand ich immer nur hinten, kam kurz später, stand hinten und bin früher gegangen, weil ich einfach das nicht aushalten konnte. Ja, aber ich musste in dieser Zeit eines lernen, Vergebung. Das, was du auch gerade vorhin angebracht hast, ich musste eines lernen für mich, Vergebung. Ich fühlte mich wie Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde, ja. Vom Kopf her wusste ich zwar, es ging alles über Gottes Schreibtisch, es ist alles von Gott geplant, es ist in Gottes Hand, aber gefühlt habe ich mich nicht so gut. Klar, ich saß mir gefühlt wie im Brunnen oder wie quasi in der Sklavenkarawane hinterherrennend, ja, oder laufend. Mir war das alles andere ziemlich egal, was, wo ich dachte, ja, es ist alles fromm und schön und gut. Ist es, war es nicht. Ich konnte noch nicht sehen und ich wollte es auch nicht, dass Gott was Gutes damit vorhat. Ich war tief verletzt und ich musste ein geistliches Prinzip, und das müssen wir in der Einheit immer wieder neu lernen, ich musste ein Prinzip wieder völlig neu lernen, Vergebung. Und wisst ihr, das kam nicht gerade vorhin nicht, wisst ihr, was das letzte überlieferte Gebet von Jesu ist? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hätte alles recht gehabt, wütend, sauer, frustriert, enttäuscht, zornig zu sein. Doch sein Gebet war ein Gebet um Vergebung. Seine Peiniger verdienten keine Vergebung aus meiner Sicht. Doch Jesus bat für sie vom Vater um Vergebung. Vergebung. Petrus hat Jesus mal gefragt, ey, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nee, sagt Jesus. Nicht 7-mal, 70-mal, 7-mal. Und da meinen wir jetzt nicht, Achtung, er fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Er fragt nicht, wie oft muss ich meinem komischen Nachbar vergeben oder meinem Arbeitskollegen? Nein, er fragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Dem, der in der Gemeinde neben mir sitzt oder hinter mir. Eine Schwester, ein Bruder, der immer wieder nervt, gegen mich sündigt, kennen wir, oder? Immer wieder der gleiche Angriff, immer wieder das gleiche Gesicht, immer wieder die gleiche... Ja, und ich soll vergeben. Ich soll vergeben. Leute, das ist unmöglich. Das geht nicht. Wir könnten eigentlich unsere Gemeinde schließen, weil es ist nicht unmöglich. Ja, das ist nur dann möglich, wenn ich meine tiefe Vater-Kind-Beziehung habe und wenn Gott mich in den Arm nimmt und sagt, Ulrich, ich weiß, das ist schwierig. Ulrich, ich weiß, das geht nicht, doch du kannst das. Vergib bitte. Wenn jemand an dir sündigt, vergib ihm. Eigentlich sollten wir christlichen Gemeinden ja dafür bekannt sein, dass bei uns Vergebung gelebt wird. Eigentlich sollte jemand am Bahnhof ankommen, irgendeinen Nächsten, einen Taxifahrer oder sonst jemanden fragen, sag mal, ich brauche irgendwo irgendeinen Ort, wo Versöhnung, wo Vergebung, wo das gelebt wird, wo ich da Impulse kriegen kann, wie ich das machen kann. Und dann müsste eigentlich jeder sagen, geht dorthin in die Gemeinde, die leben das. Da ist das Vergebung genial. Leute, da ist ziemlich viel Luft nach oben bei uns drin. Da fehlt noch viel. Einheit kann eigentlich nur dort entstehen, wo nichts zwischen uns steht. Ja, wir sind unterschiedlicher Meinung, kein Thema. Aber dort, wo wir dem anderen vergeben, dort, wo wir Vergebung bitten, und das ist nochmal schwieriger, wenn einer zu mir kommt und bittet um Vergebung, das geht ja manchmal noch. Aber ich soll um Vergebung bitten? Ich soll zum anderen gehen und sagen, du, sorry, ich habe Scheiße. Also es hat dich wahrscheinlich verletzt, merke ich an deiner Reaktion. Tut mir leid, kannst du mir vergeben? Das ist total schwer. Es ist noch schwerer als alles. Ja? Wir sollen auf ihn zugehen und vergeben. Und ich ermutige euch, seid nicht die, die Recht haben, sondern seid wie Jesus, der hat es vorgelebt. Seid Diener. Jesus hat das auch einmal gesagt im Lukas, er hat sich auf die untere Stufe gestellt, dass wir auch wie Diener sein sollen. Ja? Dass nicht ich habe Recht, der andere muss sich bei mir entschuldigen. Nein, ich bin Diener, ich beuge mich, ich werde demütig und bitte den anderen um Vergebung. Und es gibt keinen Mut, der größer ist wie Demut. Ja? Gott war in höherer Stellung und Gott wurde Mensch und hat sich als Diener gebracht. Und Vergebung fühlt sich an, wie wenn ich unterwürfig wäre. Ist es nicht. Ja, Demut. Zu wissen, ich bin ein Kind des Höchsten, ich bin ein Vater und ich bin geliebt, ich bin eigentlich der Prince of irgendwas und trotzdem beuge ich mich und bitte um Vergebung. Dann kann Einheit passieren. Und auch vergeben, jemandem Vergebung oder Vergebung bitten, auch wenn es schon lange her ist. Auch wenn ich sage, naja, das ist schon 5, 6 Monate, 2 Jahre her, da kann ich doch nicht noch. Leute, ich muss euch eines sagen aus meiner persönlichen Erfahrung, da wächst kein Gras drüber. Das hätten wir gerne. Nein, da wächst kein Gras drüber. Das bleibt eine bittere Wurzel bis zum Lebensende. Ich ermutige euch, lebt Vergebung, wo ihr könnt. Einheit mit den komischen Geschwistern, will ich sie? Setze ich mich dafür ein, will ich sie wirklich? So, der Anfang meines Anfangs. Will ich Einheit wirklich? Oder ist es ein Lippenbekenntnis? Setze ich mich dafür ein, wo es geht, auch wenn es mir schwerfällt? Ermutige ich andere, auch wenn ich es nicht so sehe? Ermutige ich die, die irgendwo bereit sind, einen Job in der Gemeinde zu sagen? Ja, ermutige ich sie. Oder sage ich, nein, die Kaffeekanne hast du heute wieder schräg hingestellt. Ermutige ich die Leute? Erweisen wir einander Liebe? Hören wir einander zu? Oder ist wieder nur meine Meinung wichtig? Oder höre ich dem anderen zu? Rede ich mit anderen, auch wenn es schwerfällt? Vergebe ich denen, die an mir schuldig geworden sind? Die müssen mich noch nicht mal um Vergebung gebeten haben. Es ist meine Aufgabe, jemanden, der an mir schuldig geworden ist, zu vergeben, ob der mich um Vergebung bittet oder nicht. Das ist seine Sache. Meine Sache ist zu vergeben. Und bitte ich um Vergebung? Will ich Einheit? Will ich sie wirklich? Setze ich mich dafür ein? Leute, lasst uns begreifen, wie wichtig Gott dieses ist. Gott ist Einheit so wichtig. Das ist in dem Kapitel ja so deutlich geworden. Und dass Einheit ist ein geistlicher Schlüssel. Deswegen ist Gott das so wichtig. Und das können wir nur, wenn Gott mit uns ist. Und der, ich wünsche uns, der allmächtige Vater, der dich als Kind herausgerufen hat und du bist sein Kind. Er möchte, dass du und dass ich in Einheit leben. Und er allein kann uns helfen. Und er helfe uns dazu. Amen.